Das Wort Yoga bedeutet verbinden, sodass wir uns wirklich mit unserem kompletten Sein verbinden, also alle Aspekte, die uns ausmachen, aber auch eben uns verbinden mit dem, was um uns rum ist, allen Elementen, die wir in der Natur vorfinden, jetzt hier auf dieser Erde. Yoga hat das alles mit dabei. Das ist das Verwirrende. Es ist so wahnsinnig vielseitig. Aber wir können auch nur das umtönen und haben eine vollständige Yoga-Praxis. Also versuch immer wieder wahrzunehmen, dass da noch ein Anteil von dir ist, der völlig unabhängig vom Leid ist, der völlig unabhängig davon ist, was du jetzt gerade erlebst. Da ist ein Anteil, der ist immer rein, glücklich, hell und lichtvoll.
Willkommen bei Berggesundheit, dem Podcast, der dir hilft, die perfekte Balance zu finden. Mit den richtigen Tools für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele. In dieser Reise geht es um mehr als nur Biohacking. Es geht um Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und das Mysterium des Lebens. Entdecke, wie du Gesundheit und Langlebigkeit mit innerem Wachstum vereinen kannst. Der Weg zu einem erfüllten und gesunden Leben beginnt jetzt. In der heutigen Zeit, in der wir ständig gefordert sind, ist es wichtiger denn je, auf unsere Gesundheit zu achten. Dazu gehört neben einer ausgewogenen Ernährung und ausreichend Bewegung auch die gezielte Supplementierung mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Ich selbst nutze seit Jahren Produkte von Brandl Nutrition und bin überzeugt von der Qualität und Wirksamkeit. Brandl Nutrition bietet ein breites Spektrum an Nahrungsergänzungsmitteln, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und von einem unabhängigen Labor geprüft wurden. Ob Protein, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren oder andere Vitalstoffe, bei Brandl Nutrition findest du das richtige Produkt für deine individuellen Bedürfnisse. Und das Beste, mit dem Code BERGGESUNDHEIT, klein und zusammengeschrieben, sparst du 10% bei deiner Bestellung. Besuch also jetzt Brandl Nutrition und entdecke die Kraft der Natur für deine Gesundheit.
Hallo und herzlich willkommen, eine neue Episode des Berggesundheit-Podcast, und zum zweiten Mal zu Gast ist die liebe Julia Jäger, und das ist wieder so ein bisschen eine Fügung des Schicksals. Hallo Julia, denn ich wollte auch mal eine Episode über Yoga und die vielen verschiedenen Yoga-Stile und was ist Yoga und was nicht, um so ein bisschen mit Mythen noch aufzuräumen machen. Und da hat mir Julia geschrieben, dass sie ein Buch schreibt zum Thema Yoga. Darüber kann sie ja gleich auch ein bisschen was erzählen. Aber als allererstes interessiert mich, wie geht's dir an diesem, ja, du hast Sonnenschein, wir haben hier strömenden Regen, aber wie geht's dir in diesem sonnigen Morgen und wie bist du zu Yoga gekommen?
Ja, wir haben jetzt auch nicht ganz Sonnenschein. Es ist auch so ein bisschen bewölkt, aber das macht nichts. Ich kam aus dem Sonnenschein, insofern trage ich den noch in mir. Und ja, wie bin ich zum Yoga gekommen? Ich habe Yoga kennengelernt in der ersten großen Yoga-Welle, die quasi nach Deutschland geschwappt ist, in den 70er Jahren. Ich bin 76 geboren und meine Eltern haben Yoga gemacht, meine Großeltern auch. Und ich habe das dann einfach durch meine Familie kennengelernt, die eben in die Yogastunden gegangen ist und mich als Kind halt einfach mal mitgenommen haben. Und ich weiß, dass ich sehr begeistert war, weil sich das so toll angefühlt hat. Es war irgendwie anders, es war irgendwie besonders, die Atmosphäre hat mir super gut gefallen und ich war einfach auch fasziniert davon, dass man diese Haltungen so machen kann. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen Zirkusblut in mir und das muss ich an der Stelle erwähnen, weil meine Familie auch beim Zirkus war und ich dann bei dieser ersten Yogastunde, wo ich mit meinen Eltern war, irgendwie das Gefühl hatte von, das ist irgendwie Zirkus, da machen wir irgendwie so ein bisschen körperliche, besondere Stellungen und das ist auch diese Konzentration und das hat mich wahnsinnig fasziniert und ich habe dann zu Hause einfach das für mich selber weitergemacht und mit 16 in etwa meine erste Yogastunde dann bei einem Lehrer gebucht. Und dann war das so Schritt für Schritt für Schritt einfach die ganze Zeit in meinem Leben mit einigen Ausbildungen. Meine Hauptausbildung habe ich in New York gemacht bei Soraya Gershwin. Und ja, seitdem ist es da und es lebt in mir oder mit mir. Also ich kann es auch gar nicht trennen. Es ist nicht so, dass ich Yoga-Lehrerin bin, nur die Stunden gebe, sondern ich lebe tatsächlich die gesamte Yoga-Philosophie.
Das ist tatsächlich so eine Art von Yoga, ne? Das webt sich so ins Leben ein und wird so Teil des Lebens und kann das Leben ja auch in vielen Punkten besser machen. Da kommen wir so ein bisschen später hin. Ich finde es auch immer ganz bemerkenswert, dass so Kinder, egal fast aus welchem Kulturkreis, denen sagt man, wir machen jetzt mal ein bisschen Yoga und dann fangen die direkt an, so eine Baumpose, ne, oder Hund mit Kopf nach unten zu machen und sowas. Die haben da direkt so einen Zugang über diese unterschiedlichen Haltungen zu, ne? Das finde ich immer toll.
Ja, ja, Kinder leben das wirklich. Also die sind sofort begeistert davon, machen eigentlich alles mit, solange sie die Freiheit haben, sich da bewegen zu können in dem Rahmen. Und empfinden eigentlich Yoga auch immer als was ganz Spielerisches, was so ganz selbstverständlich ist. Ja, und da merkt man das an den Kindern besonders gut. Ich habe auch lange Kinder-Yoga unterrichtet und fand das immer extrem bereichernd, wie frei die Kinder an alles rangehen im Yoga, nicht nur die Haltung.
Und ich habe ja eben erwähnt, du hast ein Buch geschrieben oder bist dabei, eins zu schreiben. Und du hast den Arbeitstitel gesagt, das heißt Yoga-Zirkus.
Ja,
und
genau.
Wie bist du dazu gekommen, ein Buch über Yoga zu schreiben? Was war der Grund?
Der Grund waren tatsächlich die Schüler von mir. Ich bilde Yoga-Schüler aus und die haben gesagt, oh, du musst mal ein ganzes Buch schreiben. Und mein ganzes Umfeld hat gesagt, wie viel ich jetzt schon eigentlich so erarbeitet habe im Laufe der Jahre, dadurch, dass ich das wirklich mein ganzes Leben lang schon mache und jetzt an die 50 gehe, ist das schon eine ganz schöne Zeit, da kommt einiges zusammen. Und dann habe ich das noch nie veröffentlicht, weil ich immer das Gefühl hatte, es gibt schon so viele Yoga-Bücher, da braucht es nicht noch eins dazu. Und irgendwie kamen jetzt dann die Anfragen immer mehr und ich habe so den Impuls gespürt, jetzt muss ich das irgendwie nochmal auf meine Art rüberbringen, was es für mich bedeutet. Und ich möchte das auch ein bisschen anders machen als vielleicht die Yoga-Bücher, die es so schon gibt.
Also fühle ich sehr an dieser Stelle. Ich bin ja auch dabei, ein Buch zu verfassen über langes, gesundes Leben, Biohacking, auch ein Thema, mit dem ich schon lange mich beschäftige. Gibt es auch schon ein paar Bücher, aber irgendwie war dann so diese Nuance, ne, also oder meine Nuance vielleicht, die ich dazu beitragen möchte, die gibt's halt noch nicht und deswegen habe ich auch den Impuls da aufgegriffen.
Genau, total mir geht's cool. Auch wirklich ganz konkret um mein Arbeitsbuch.
Ja, Yoga ist.
Ja?
Ja, ergänz gerne noch, wenn du was dazu noch hast.
Genau, ich wollte sagen, dass ich es manchmal so schade finde, dass Yoga-Bücher entweder stark in die Theorie gehen und so reine Wissensvermittlungen sind oder beziehungsweise stark auf der Asana-Ebene bleiben. So, ja, hier macht die Haltung, macht das. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das muss noch ein bisschen ganzheitlicher werden. Ja, dass es nicht nur bei den Körperhaltungen bleibt, sondern dass man wirklich auch die gesamten Körper und die gesamten Aspekte des Lebens mit reinbringt. Und das wollte ich als Arbeitsbuch machen. Das heißt, mein Buch wird aufgeteilt sein in zwei Bücher, ein Workbook, eine Art Arbeitsbuch, wo man wirklich mit was machen kann, wo es ganz, ganz praktische Übungen gibt, wo man sich selber finden kann und dann ein zweites, wo man nachlesen kann und sich vertiefen kann, wenn das Thema einen interessiert.
Das ist auf jeden Fall sehr wertvoll, das kann ich gut nachvollziehen. Wir können das ja im Podcast hier so ein bisschen versuchen abzugehen, Stück für Stück. Wie würdest du denn Yoga definieren? Denn sehr viele hier im Westen kennen ja Yoga so als Ashtanga-Yoga oder Hatha-Yoga, ne, wo es wirklich um diese Übungs-, teilweise Abfolgen von Übungen geht, die der Körperertüchtigung, der Flexibilität und so weiter natürlich dienen, bei dem man sich auch sehr wohlfühlt. Aber ist Yoga noch mehr als das?
Es ist definitiv mehr. Und der Hintergrund, dass das sehr auf der Asana, also auf der Körperhaltungsebene hier angekommen ist in unserem Kulturkreis, liegt natürlich auch daran, dass das so was Sichtbares ist, ja. Jemanden hinzusetzen, der meditiert und da für sich selber tolle Erkenntnisse hat, das ist ganz schön schwierig, das darzustellen. Aber die Körperhaltungen sind sehr offensichtlich, ja, und das, wie man auch den Körper beherrschen kann. Das heißt, die alten Yogis, die alten Lehrer, nehmen wir jetzt als Beispiel zum Beispiel Krishnamacharya, der 1900 geboren ist und dann 1900, also beziehungsweise Ende 1800 geboren ist und dann 1900 gestorben ist, 1980, der hatte Vorführungen gemacht, ja, also das heißt, der hat wirklich präsentiert, wie er seinen Körper beherrscht. Da steht natürlich was Geistiges im Hintergrund, dass man das überhaupt machen kann, oder steht ganz viel im Hintergrund. Aber gesehen hat man natürlich diese Haltungen. Und so ist es natürlich dann auch in dem Westen hier aufgetaucht, ja. Die Yogis sind dann langsam, so in den 60er Jahren sind sie erst nach Amerika und dann natürlich auch langsam nach Deutschland gekommen und haben das hier verbreitet. Aber man hat natürlich sehr viel diese Haltungsebene gesehen, also die Körperhaltungen, weil über diese Schiene, ja, das begreiflich vielleicht wurde, was Yoga alles kann. Aber es ist viel mehr im Hintergrund. Das dann wiederum zu verstehen, da muss man, glaube ich, ein bisschen mehr sehen, als dann nur eben eine Körperhaltungsstunde. Und Ashtanga war ein guter Tipp. Da möchte ich total gerne was zu sagen, weil das Wort Ashtanga, wenn wir das schon mal uns anschauen, Ashta bedeutet acht und Anga bedeutet Gliedmaßen oder Schritte. Und jetzt ist damit eigentlich gemeint, dass es acht Schritte, acht Wege oder Blickrichtungen gibt, um sich im Leben gut auszurichten. Ja, eine yogische Idee, wie ich gut leben kann und wie ich gut leben möchte. Und das hat sich im Laufe der Jahre so ein bisschen verloren, weil stark dieser körperliche Beherrschungscharakter ja in den Vordergrund getreten ist. Aber eigentlich ist gerade in der Ashtanga-Idee ist eigentlich vorhanden, dass wir uns anschauen, wie man gesund miteinander lebt, wie man gesund mit seinem eigenen Körper lebt, wie man seinen Geist ausrichtet. Natürlich auch, welche Körperhaltungen dabei sind und was da ganz wichtig ist. Und da gibt es eben wie so acht Schritte, wenn man so möchte, um sein Leben oder sein Körper-Geist-Seele-System in unserer Umwelt gut auszurichten. Ja. Und meistens sehen wir nur noch die sportlichen Aspekte des Ashtangas.
Ja, das ist so ein bisschen der Klassiker, ne? Irgendwie sehr viele junge Frauen in engen Hosen, die dann wirklich in so einer großen Halle wetteifern, ne? Wer dann irgendwie die Posen am krassesten irgendwie macht. Das ist so ein bisschen das, wo es so ein bisschen manchmal hingeht. Aber ich habe das Gefühl, es ist auch wieder klarer geworden, dass diese Körperübungen erstmal natürlich den Körper gesund und jung halten.
Natürlich.
Aber was ich immer wieder höre, ist, du brauchst auch diese Körperübungen, um überhaupt lange für die Meditation zum Beispiel sitzen zu können. Und da bin ich total schuldig im Sinne der Anklage. Ich meditiere zwar schon super lange, aber ich konnte nicht im halben Lotussitz wirklich eine halbe Stunde schmerzfrei sitzen. Bis vor 2-3 Jahren, ne, bis ich angefangen habe, wirklich jeden Morgen meinen Yoga-Flow eben zu machen. Und der hat mir da ganz viel geholfen, eben dass ich im Anschluss an die Yoga-Posen eben wirklich auch eine halbe Stunde im halben Lotus da sitzen kann und wirklich nach innen gehen kann, ohne dass so, au, meine Hüfte, au, mein Oberschenkel, au, mein Fuß, dass diese Symptome dann auftreten.
Yoga macht natürlich geschmeidiger. Yoga kann natürlich den Körper einfach, also die Gelenke werden natürlich verbessert in ihrer Beweglichkeit, die Muskeln werden gedehnt und gestärkt und selbstverständlich haben wir da ganz klare Wirkungsweisen auf den Körper, die uns dann helfen wiederum im Alltag vielleicht gesünder mit dem Körper durch das Leben zu wandern und natürlich auch helfen, länger ruhig zu sitzen, ohne dass es uns wahnsinnig schmerzt. Weil eigentlich geht es in der Meditation ja nicht darum, einfach nur ruhig zu sitzen. Aber es geht halt darum, dass es nicht so sehr wichtig ist, was der Körper jetzt gerade tut. Ja, also der Körper gerät so ein bisschen in den Hintergrund. Genauso wie auch der Geist einfach sich entspannt und beruhigt. Und da halt nicht das Denken im Vordergrund ist. Ja, sondern wir einfach in so einen tieferen Kern unseres Seins eintauchen in der Meditation, wo wir wirklich ganz bei unserem tiefen Selbst sind, ohne Körper, ohne Psyche, ohne und so weiter. Und das zu etablieren, da hilft es einfach, dass wir uns nicht bewegen, ja, weil wie wollen wir den Körper nicht wahrnehmen, wenn wir ständig in Aktion sind? Das heißt, wir müssen irgendwie zur Ruhe kommen, aber es könnte genauso gut auf dem Stuhl sein. Also dieses auf dem Boden sitzen, das hat sich halt einfach so ergeben, weil oft einfach auch Stühle gar nicht da waren zu der Zeit, aus der das kommt. Und dann hat sich es einfach ergeben, dass wir auch nichts brauchen, um zu meditieren. So, wir können jetzt, wir setzen uns und können anfangen. Das ist natürlich der Riesenvorteil da dran. Aber man kann überall meditieren. Also es bedarf nicht dem Lotussitz, es bedarf nicht dem tollen Meditationskissen oder so, sondern es geht um die innere Haltung, dass wir versuchen, zu unserem tiefsten Kern unseres Seins zu kommen und dann wiederum in die Verbindung zu treten. Weil das ist ja auch Yoga. Das dürfen wir nicht vergessen. Yoga, das Wort Yoga bedeutet verbinden. Sodass wir uns wirklich mit unserem kompletten Sein verbinden, also alle Aspekte, die uns ausmachen, aber auch eben uns verbinden mit dem, was um uns rum ist. Allen Elementen, die wir in der Natur vorfinden, jetzt hier auf dieser Erde. Und wir wollen in Verbindung sein. Und das, glaube ich, ist so eins der wichtigsten Punkte, das ist meine Meinung jedenfalls, die uns Yoga im Moment bieten kann. Und ich rede von im Moment, weil wir, glaube ich, in den letzten 100 Jahren den Kontakt ganz schön verloren haben zu der Natur, ja, uns tatsächlich gar nicht mehr gefühlt haben als elementare Wesen, die alles in sich tragen, die sowohl fließen können wie Wasser, als aber auch brennen können wie ein Vulkan und aber auch geerdet sind. Also wir tragen das alles in uns und wir finden es um uns herum, in unserer Natur, in unserer Welt. Und wir haben uns durch Wohnräume und durch verschiedene Arten zu arbeiten natürlich auch sehr viel Digitalisierung haben wir uns so ein bisschen entfremdet von diesen ganz natürlichen Prozessen. Und das ist für mich auch so ein Kernansatz, wenn wir Yoga anschauen, dass diese Verbindung zur Natur, zur Umwelt mit allem, dass die einfach auch in den Vordergrund rückt.
Mhm. Ja, diese Verbindung zum Leben generell, ne? Das Leben einfach so voll zu leben und voll zu erleben und ganz dann zu wirken. Ne? Und nicht das ganz Leben läuft so ab und ich mache irgendwie im Kopf immer meine gleichen Filme und da läuft irgendwas anderes ab, sondern wirklich ganz präsent und ganz im Moment zu sein.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass gerade hier mit den vielen Bürojobs und mit dem vielen Rumsitzen und der Passivität auch ganz viel Energie einfach im Körper so gespeichert ist und verbleibt. Und wenn man sich beim Yoga auch gut anstrengt und so eine Ashtanga-Stunde, ne, die ist ordentlich anstrengend, dass man dann erst so in die Position kommt, überhaupt zu sagen, okay, jetzt kann ich mal ruhig sitzen, ne? Jetzt kann mein Geist sich auch beruhigen, weil er wirkt immer sonst so viel, was angestaut ist. Ne?
Ja, das stimmt. Aber du kannst natürlich auch ganz im Alltag jederzeit dieses Elementhafte in dir auch wahrnehmen. Du kannst wirklich auch wahrnehmen, oh Mann, jetzt bin ich sehr gefühlsbetont. Ich bin ganz fließend, ja, und habe vielleicht ein bisschen von diesem Wasserelement, wenn man so möchte, in mir. Oder ich fühle mich dann manchmal geerdet oder auch schwer und träge. Auch das gehört zur Erdung dazu. Oder ich habe so ein Gefühl von kreativer Leichtigkeit. Jetzt habe ich so einen Schub. Ich habe fast das Gefühl, ich fliege jetzt durch die Welt, ja. Also, und ich glaube, sich immer wieder im Alltag bewusst zu machen, was lebt denn gerade in mir? Was fühlt sich denn da jetzt gerade wie an? Oder beziehungsweise, was braucht das dann? Ja, also wenn ich jetzt nur noch fliege sozusagen und nur noch im Kopf bin, nur noch im Denken, nur noch in der Luft sozusagen, dann muss ich mich natürlich wieder erden. Und da kommen dann wiederum die Asanas ins Spiel, die ich dann eben nutzen kann und sagen kann, gut, okay, ich brauche jetzt Erdung. Naja, klar, ich gehe auf den Boden. Ich bleibe jetzt hier mal auf dem Boden. Ich arbeite an meiner Balance. Ich arbeite an meiner Standhaftigkeit. Ja, wenn ich das dann wiederum in die Yoga-Praxis, in die Yoga-Praxis, die jetzt die Körperhaltungen betrifft, wenn ich die integriere, dann kann ich mich und meinen Körper einfach wieder in Einklang bringen und diese Gesamtheit der Elemente in mir spüren. Aber das kann ich im Alltag immer wieder wahrnehmen. Ich kann immer wieder mal checken, wie oder auch wie ist es draußen, ja, wenn ich merke, so, ey, es ist heute jetzt nicht so sonnig, ja, es ist eher kühl, dass ich dann natürlich was mache, was mich erwärmt, sei das eine Atemübung, die mich vielleicht ein bisschen erwärmt oder eben ein bisschen was Sportlicheres an Yoga-Haltung mache oder tatsächlich mir warme Gedanken mache, ja, oder eine warme Suppe oder was auch immer. Also, dass, wenn ich merke, die Einflüsse von außen machen etwas mit mir, dann kann ich da ja wiederum drauf reagieren. Und da bietet uns Yoga halt einen Strauß an Möglichkeiten.
Genau, den Strauß würde ich auch gerne mit dir so ein bisschen gleich erkunden und durchgehen. Aber du hast gerade auch eine schöne Brücke zu unserer Ayurveda-Folge geschlagen. Für alle, die sich für Ayurveda interessieren, an dieser Stelle auch darauf verwiesen, ne, wo es um die Elemente und die Harmonisierung eigentlich dieser Elemente geht. Das war auch total spannend. Ja, Yoga ist ja sehr ganzheitlich und bietet ja wirklich, wie du es genannt hast, einen Strauß an Möglichkeiten, wie man eben möglichst mehr so wirklich ins Leben kommen kann, das Leben wirklich spüren und erleben kann und ja, heute würden wir sagen, Persönlichkeitsentwicklung betreiben kann. Ne? Und wenn ich dann, was tue ich denn für meine Persönlichkeitsentwicklung? Dann kommen ganz viele Elemente, gibt es einfach schon Jahrtausend und die kommen aus dem Yoga.
Ja.
Und genau, ich würde gerne mit dir so ein bisschen, ja, so quizmäßig, dass du uns vielleicht kurz diese Richtung, die wir jetzt so aus dem Yoga hier vor allen Dingen kennen, vielleicht mal so kurz erläutern könntest. Das wäre total cool. Ich würde anfangen mit dem, was so ein bisschen für mich immer so den ursprünglichsten Charakter hat, das ist dieses Hatha-Yoga, worüber viele sprechen.
Ach, das ist super, wenn du das mit reinbringst, weil da gibt es manchmal, glaube ich, Missverständnisse. Ich lache mich auch manchmal ein bisschen kaputt, wenn man jemanden fragt, der Yoga praktiziert und ich sage, ey, was machst du denn für eine Stilrichtung? Was für ein Yoga machst du denn? Und der sagt Hatha-Yoga und ich sage, das habe ich mir jetzt fast gedacht, weil dann machst du Körperhaltungen, Atemübungen und irgendeine Form von geistiger Ausrichtung, ja, weil das bedeutet Hatha-Yoga, ja. Also das Wort Hatha, ja, das können wir unterschiedlich auslegen. Es bedeutet Gewalt oder Kraftanstrengung, also wirklich etwas mit Disziplin und Kraftanstrengung zu machen. Und natürlich können wir es auch in Hatha aufgliedern und sagen, Sonne und Mond steht da. Da sind wir bei einem Prinzip des, der Gegenteile, die im Yoga übrigens eine Riesenrolle spielen. Dieses Gegenteilsprinzip. Aber zurück zum Hatha-Yoga. Hatha-Yoga selber ist wirklich der Kern dessen, dass wir Körperhaltungen machen, Atemübungen machen und eine geistige Ausrichtung machen. Das heißt, da drinnen, innerhalb dieses Hatha-Yogas, finden wir ganz viele verschiedene Schulen, ganz viele verschiedene Lehrer, die das dann wiederum unterschiedlich auslegen. Der eine mit mehr körperlicher Disziplin, mit mehr Klarheit, vielleicht mit noch konkreterer Ausrichtung, der nächste vielleicht mehr in diesem geistigen Aspekt, der nächste vielleicht noch mehr die Atemübungen in die Haltungen integriert, der andere macht sie separat. Also innerhalb dieses Hathas finden wir die Schulen und die Lehrer, die das ganz unterschiedlich auslegen. Aber Hatha-Yoga selber ist eigentlich keine Stilrichtung, sondern es bedeutet eigentlich nur, dass man eben die Körperhaltungen praktiziert, die Atemübungen praktiziert und eben für seinen Geist etwas tut. Und das Hatha-Yoga steht innerhalb wieder des Ashtanga, ja, wo wir eben vorhin schon drüber geredet haben, diese 8 Schritte. Und vielleicht diese 8 Schritte nochmal zu verdeutlichen, ich werde es mal kurz auf Sanskrit aufsagen. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Ja, das wären jetzt die Sanskrit-Begriffe dieser 8 Schritte. Und Yamas und Niyamas, also die ersten beiden Schritte, das ist quasi diese Lebensphilosophie, die im Hintergrund steht. Was muss ich für mich tun, damit es mir in dieser Welt irgendwie gut geht? Ja, dazu gehört zum Beispiel, sich um den Körper zu kümmern. Dazu gehört aber eben auch, eine Zufriedenheit zu entwickeln. Dazu gehört auch, sie vielleicht selber auch zu überprüfen, was brauche ich denn alles im Leben, ja, und was ist vielleicht gar nicht nötig. Und dann gehört auch dazu, wie lebe ich jetzt mit den anderen zusammen in Gemeinschaft, ja. Natürlich muss ich gewaltlos irgendwie herangehen, ansonsten kann man in einer Gemeinschaft nicht zusammenleben. Und natürlich muss es da auch eine gewisse Ehrlichkeit geben und wir müssen miteinander einfach offen umgehen, ja. Und all das steckt in diesen Yamas und Niyamas. Um uns auszurichten sozusagen. Und das bildet auch so ein bisschen die Basis. Habe ich diese Yamas und Niyamas nicht, kann ich eigentlich kein Yoga praktizieren. Beziehungsweise in jedem Yoga schwingt es immer mit. Da haben wir können von beiden Seiten drauf gucken. Also haben wir diese Yamas und Niyamas als Kernbasis. Und dann eben Pranayama als Atemübungen, Pratyahara, das Zurückziehen der Sinne. Die Asanas eben auch als Körperhaltungen, haben wir ja schon viel drüber geredet. Und dann eine Konzentration im Dharana, wo wir den Geist versuchen, erstmal zu erkennen und zu fokussieren. Ja, also wir müssen die Sinne, wollen wir ja nicht irgendwie vernebeln. Wir wollen ja klar sein und wir wünschen uns, dass es die Sinne für uns gibt, die uns helfen, ja. Aber sie sollen nicht wahllos unseren Geist verwirren. Also werden wir da in eine Konzentration gehen und dann den nächsten Schritt in der Meditation vielleicht da wirklich komplett zur Ruhe zu kommen und das Ganze zu spüren und sich mit dem Ganzen zu verbinden. Und dann sind wir sofort schon wieder in Samadhi, ja. Und was einfach bedeutet, dass wir uns wirklich, wirklich in Verbindung sehen und erleben mit allem um uns und in uns.
Sehr spannend. Das ist
der Ashtanga-Part. Und innerhalb dessen haben wir eben die Körperhaltungen, die Atemübungen und die Konzentration, was wiederum das Hatha ist.
Das ist lustig, weil ich mir das gar nicht so jetzt eine konkrete Yoga-Praxis überlegt habe und so gehe ich vor. Bei mir hat sich das über die Jahre irgendwie so rausgebildet, dass ich eben erst mit Sonnengrüßen und eben ein paar Yoga-Haltungen anfange. Dann zum Pranayama, da habe ich ja auch eine Ausbildung gemacht, ne? Das liegt mir auch sehr und ich bin auch so eine Kundalini-Atmung mache ich dann, ne? Um eben, da können wir gleich auch noch gleich drauf eingehen, was ist Kundalini. Und danach eben erst in die Meditation übergehen. Und ich habe morgens so 40 Minuten und das sind dann immer genau diese Vorgänge. Und das hat sich so intuitiv ergeben, aber macht total Sinn, irgendwie das genau so in der Reihenfolge auch zu machen, wie du mir gerade nochmal versichert hast.
Ja, tatsächlich, die Reihenfolge macht total Sinn. Und im Yoga erleben wir das immer wieder. Und meine Schüler, die ich ausbilde, die verwirrt das auch, dass ich ganz oft sage, ja, genau so, aber du kannst es auch genau anders machen. Also das ist im Yoga gerade wirklich wahnsinnig verwirrend, weil wenn ich dir sage, ja, mach nur Pranayama, super, du wirst alles andere auch irgendwann mit ein, es wird alles kommen, weißt du, das sind zwar die einzelnen Schritte, aber sie müssen nicht in der Reihenfolge gemacht werden, sie können auch ganz einzeln angeschaut werden. Du findest Yoga in allem, dieses Yoga ist alles, nimm einen Teil weg, es bleibt alles, ja, schau dir nur einen Teil an, es ist auch wieder alles drinnen, ja, also das, genau das ist so eine Kernidee vom Yoga und deswegen sind die Ashtanga-Schritte wertvoll und wundervoll, dass sie zusammen so eine Einheit bilden, aber es ist völlig in Ordnung, wenn du über den einen Schritt, nämlich zum Beispiel über die Körperhaltungen rangehst, ja, und dich dann findest und merkst, Mensch, das macht ja was mit meinem Geist, oh, mein Atem reagiert anders, wenn ich die Haltung so oder so mache. Das heißt, du wirst alles darin finden. In dem kleinsten Samenkorn findest du alles.
Ja. Das ist ja auch, wie die Realität einfach aufgebaut ist, ne? Das Kleine ist immer im Großen und das Große
ganz
im Kleinen.
Genau,
und
genau.
In jedem Finger, im Fuß ist der ganze Körper, die Organe abgebildet, ne? Das ist
ganz genau. Weißt du, genau das ist das, was Yoga so simpel und so einfach macht und für jeden eigentlich zugänglich, weil es ist völlig klar, es ist nichts, was man erfunden hat. Es ist kein System oder sowas, sondern es ist ein ganz selbstverständlicher Ablauf, der zu uns Menschen gehört. Natürlich haben wir vielleicht Begrifflichkeiten, natürlich gucken wir uns das ein bisschen an, aber es ist selbstverständlich, dass es da ist.
Hm. Und was mich so am Yoga auch so fasziniert, ist, dass, also wenn man jetzt sich so von Patanjali, so diese Yoga-Sutren, diese Schriften anguckt, das ist fast wissenschaftlich dokumentiert, ne? Wenn du so und so oft in dieser Weise das durchführst, dann kommt das zu diesem Ergebnis. Und das ist schon verblüffend fast, ne, wie präzise das auch teilweise ist.
Weißt du, im Laufe der 3000 vor Christi Jahre, die es die Yoga-Philosophie, sag ich mal, gibt, haben natürlich immer wieder Lehrer versucht, es begreiflich zu machen, es vielleicht ein bisschen aufzuschlüsseln, ein bisschen mehr Klarheit, ein bisschen mehr Licht irgendwie reinzubringen in etwas, was eigentlich selbstverständlich ist. Aber man wollte immer vielleicht nochmal das vielleicht für jeden verständlich machen, sodass jeder irgendwie mitgenommen wird. Und dadurch gibt es dann die verschiedensten Schriften, die verschiedensten Lehrer, die unterschiedliche Herangehensweisen haben. Patanjali, einfach einer der ältesten, wo man sich nicht mal ganz sicher ist, was war das überhaupt. Über diesen Gelehrten wissen wir eigentlich nichts. Ja, manchmal wird er als Schlangenmischwesen gezeichnet, weil wir wirklich fast keine Infos haben. Es gibt da auch Vermutungen, dass es vielleicht auch von mehreren dann doch geschrieben ist. Wie auch immer, sein Werk der Sutras, also dieser Verse, in denen er versucht auch wieder zu sagen, Mensch, wie lebt man denn gesund, ja, wie lege ich vergleiche Patanjali total gern mit so einem Garten oder mit so einem Gärtner, ja, weil er irgendwie sagt so, okay, jetzt guck dir doch erstmal an, was hast du denn für ein Land hier zur Verfügung, was ist denn da überhaupt, ja, also guck doch mal, ist da irgendwas Fruchtbares, ist da ein Baum, was ist da, ja, und dann schau, wie kannst du jetzt da Wege anlegen, wie kannst du da diese verschiedenen Bereiche deines Gartens miteinander verbinden und dann pflege sie, kümmere dich, schau, was brauchen die Blumen, was braucht der Baum, was braucht das Gemüse in deinem Garten, ja, kümmere dich um das. Und Patanjali hat da wirklich versucht zu sagen, es gibt dir die Möglichkeit, dich so zu kümmern um dein Leben, dass du im Einklang eben wiederum mit allem in Verbindung treten kannst. Und das ist eine wirklich tolle Ansichtsweise und auch wiederum das Yoga gut dargestellt. Es haben mehrere einfach ganz toll dargestellt, immer wieder im Laufe der Zeit. Ja.
Lass uns den Patanjali nochmal so nach hinten stellen, weil dazu habe ich auch noch ein paar Fragen, aber nochmal diese sehr populären Yoga-Stile, die jetzt hier gerade gepflegt werden. Da fällt mir zum Beispiel auch das Yin-Yoga ein.
Ja, das ist
einigen
so,
Jahren,
ja, genau.
Sehr bekannt ist.
Genau, also Yin-Yoga hat sich wirklich erst, als ich angefangen habe mit Yoga, da gab es sowas wie Yin-Yoga nicht. Da war das so alles. In jeder Stunde war immer alles. Es hat sich so eine Spezialisierung ergeben. Ich glaube, das ist typisch für unsere Zeit, dass wir gerne das Yoga so ein bisschen aufgespalten haben und dann haben wir einen Ashtanga-sportlichen Stil draus gemacht und Power-Yoga draus gemacht und da, da, da. Und dann kam Yin-Yoga irgendwie vor, ich glaube, 20 Jahren würde ich jetzt sagen, aber ich habe es mit Zeiten nicht so genau, kam das dann irgendwie so mehr in den Vordergrund und hat aufgegriffen, was, glaube ich, auch enorm wichtig gerade für uns ist, nämlich wirklich diese Ruhe, diese Erde, dieses Fließende, dieses entspanntere Part des Yogas. Also bei mir ist auch die Yin-Yoga-Stunde definitiv eine der beliebtesten Stunden, in die meine Schüler gehen. Und der Ursprung, den können wir jetzt ein klein wenig im Kundalini, da hatten wir vorher schon drüber geredet, im Kundalini verorten. Aber dazu lass uns auch klären, was irgendwie Kundalini-Yoga eigentlich ist. Das machen wir dann gleich. Aber wir können eben in einer Form von meditativerem Yoga sozusagen, da finden wir natürlich noch mehr Ruhe in den Haltungen und haben da vielleicht dann einen Ansatz des Yin-Yogas. Auch natürlich aus der ganzen TCM und Meridianlehre, die da sicher auch mit reinrutscht, dass wir sagen, Mensch, Meridiane im Körper, also Energieleitbahnen, die durch den Körper fließen, im Yoga nennen wir sie übrigens Nadis, aber Nadi ist wesentlich unbekannter als Meridiane, deswegen sage ich manchmal Meridiane, wobei das eine andere Sichtweise theoretisch ist. Aber wir können auch diese Energieleitbahnen im Körper quasi durch Haltungen wiederum in den Vordergrund bringen. Und Yin-Yoga, deswegen der Name Yin-Yoga, hat sich auf die Yin-Meridiane, also auf die, die diesem weiblicheren, ruhigeren Aspekt sozusagen beruhen, hat das in den Vordergrund gestellt. Das heißt, die Yoga-Haltungen aktivieren oder beeinflussen in allererster Linie Yin-Meridiane. Ja? Und deswegen wahrscheinlich auch dieser Name Yin-Yoga, um dieses ruhige, entspannte, weiblichere Prinzip ein bisschen mehr zu fokussieren.
Ja. Und Yin-Yoga ist ja im Vergleich jetzt zum Beispiel zu den Ashtanga-Geschichten was total entspannt, ne? Also was man auch wunderbar dann abends nach dem Feierabend machen kann, weil es eben den Körper nicht so aktiviert, dass man dann schlecht schläft.
Genau. Es fördert absolut die Ruhe. Das macht es durch verschiedene Aspekte. Zum einen natürlich eben dadurch, dass wir Haltungen wählen, die eventuell diese Meridiane in den Vordergrund setzen, aber zum anderen auch, dass wir einfach länger in der Haltung bleiben. Wenn wir länger und ruhiger in der Haltung bleiben, dann ist der Körper einfach nicht in Bewegung, was schon mal entspannt. Dann natürlich, dass wir stark auf den Ausatmen uns fokussieren. Wenn wir den Ausatmen in den Vordergrund setzen, wird unser Parasympathikus, also der entspannte Teil unseres Nervensystems, wird dann aktiviert. Das heißt, auch da merkt man dann zum Beispiel in der Yin-Yoga-Stunde, dass der Bauch plötzlich ein bisschen grummelt, weil einfach die Verdauung jetzt möglich ist, ja, oder weil der Körper sagt, ach, wir haben Ruhe, prima, dann kann ich mich ja darum kümmern. Und dieses Ausatmen im Yin-Yoga, was wir wirklich in den Vordergrund stellen, hilft da einfach auch nochmal zu entspannen. Und dann natürlich der geistige Aspekt, dass wir im Yin-Yoga unsere Schüler immer wieder dazu auffordern, wirklich loszulassen, die Gedanken einfach ziehen zu lassen, also einen sehr meditativen, entspannten Zustand versuchen, in der Yoga-Praxis, in der Yin-Yoga-Praxis zu etablieren.
Vielleicht, weil es mir gerade einfällt und noch vielleicht abschließend auch zu dem Yoga, was vor allem die Körperhaltung in den Vordergrund stellt. Da haben wir ganz oft am Ende die Haltung
Shavasana.
Shavasana, die
Leichenstellung.
Ja, genau. Leichenstellung, genau. Ja. Ich überlege, was ein elegantes Wort dafür finde. Die Leichenstellung. Und das kommt mir mit den Jahren auch immer mehr. Und mehr, dass man irgendwie mit diesem Ausatmen, was dann kommt, auch den Tod so ein bisschen übt. Ist das so? Ist das eine falsche?
Nein, das ist gar nicht falsch. Das ist super. Also wenn wir jetzt über Shavasana reden, das ist ein so wichtiger Teil. Wobei Shavasana die Haltung eben eigentlich nur mal bedeutet, deswegen ein schöneres Wort finden wir jetzt gerade nicht, dass der Körper jetzt mal leblos ist. Ja, es geht hier nicht mehr um den Körper. Der Körper liegt einfach nur. Im Idealfall tut der Geist das auch. Der liegt auch einfach und entspannt sich. Und es ist ein so wichtiger Teil der Yoga-Praxis, weil, das hatte ich ganz am Anfang schon gesagt, im Yoga auch dieses Gegenteilsprinzip so wichtig ist. Ja, wir nennen das zum Beispiel auch Svara-Prinzip. Ja, das heißt, dass wir zwischen einer Anspannung und einer Entspannung immer wieder wechseln. Ja, dass der Körper in eine Aktivität kommt, also zum Beispiel mit hitzigen Asanas, gerade in der Ashtanga-Stunde, und dann aber eben danach oder ganz am Ende in eine Entspannung kommt, sodass der Körper sich wieder abkühlen kann. Wir brauchen also wirklich beides im Leben. Und das ist für uns auch ganz selbstverständlich und ganz normal. Unser Körper reguliert sich tatsächlich den ganzen Tag über selbst immer wieder. Das macht er übrigens durch die Nasenlöcher und durch den Atem, dass er das vegetative Nervensystem ansteuert und manchmal den Parasympathikus und manchmal den Sympathikus. So ungefähr alle Stunde übrigens, alle 60 Minuten, wechselt der Körper diesen Status von Anspannung zu Entspannung. Das merken wir auch. Wir sind manchmal total schlapp und total müde im Alltag. Mhm. Und dann sind wir plötzlich wieder fit und lebendig und wissen gar nicht, warum. Wir haben eigentlich gar nicht großartig was verändert. Aber der Körper hat sich einfach umgestellt. Genauso macht er das ja auch mit den Organen. Es gibt Zeiten der Aufnahme und dessen, dass wir jetzt das, was uns nährt und was uns gut tut, dass wir das alles gut verarbeiten können. Und dann gibt es Zeiten der Regeneration, wo die Organe einfach ganz andere Sachen machen, eher wieder abtransportieren, das, was sie nicht mehr brauchen und da sich wieder in eine Heilung bringen sozusagen, bevor sie wieder die nächste Aufnahme starten. Das heißt, dieses Wechselspiel von Anspannung, Entspannung, von diesen Gegenteilen ist ganz stark vorhanden. Und das finden wir in der Asana-Praxis eben, indem wir Körperhaltungen machen, aktivieren und dann Entspannung machen im Shavasana.
Mhm. Ja, ich betone das immer, indem ich dann wirklich nochmal auch so die Knie so an den Körper ziehe und wirklich bewusst anspanne und mir vorstelle, wie ich das Leben so voll und ekstatisch und schön wie möglich lebe und dann im Moment des Ausatmens, okay, jetzt kann ich alles gehen. Genau. Ich alles gehen lassen. Ja, ich habe alles getan, alles gegeben und jetzt kann ich es wirklich gehen lassen.
Genau, wir brauchen dieses Wechselspiel.
Ja, ja. Ich finde das ein ganz tolles Symbol auch für Leben und Tod eben, ne? Diese volle Anspannung und voll drin sein und dann wirklich alles im Moment des Todes loslassen.
Genau, das war ja deine Kernfrage. Natürlich übt man loslassen. Ja, wenn man das so sehen möchte, ist der Tod natürlich eine Form von Loslassen, eine Übergangssituation, ja, in der sich wieder was komplett verändert und wo ich auch keine Kontrolle mehr drüber habe, wo ich einfach sagen muss, okay, das Leben tut jetzt das, was es tut oder eben auch das Ende des Lebens tut das, was es tut. Und ja, man kann das immer wieder üben und die yogische Sichtweise dazu wirklich zu sagen, spielt es eine große Rolle, ja, also es ist da ist auch wieder alles und nichts Prinzip, ja, es ist so wichtig, dass wir in unserem Körper gesund leben, jetzt in diesem Leben, in dieser Lebensspanne, die wir bekommen haben, wundervoll, das nutzen wir auch, ja, da sind wir auch in dem Prinzip dessen, des Yogas, dass wir auch wirklich unser Potenzial ausnutzen und das Leben und das machen, ja, aber wir sind halt so viel mehr als unser jetziger Körper in der jetzigen Hülle. Wir legen die eventuell ab, nämlich wenn wir sterben. Aber was ist dann mit uns? Ja, da kommen wir natürlich jetzt in so einen ganz tiefen philosophischen Part. Ja, was ist dann, wenn unser Körper nicht mehr ist? Und im Yoga sind wir dann halt nicht weg komplett, sondern wir sagen, unser wahres Selbst, unser Kern ist ja irgendwie immer da, ja, und lebt in irgendeiner Form auch immer weiter, ja, vielleicht in einem ganz anderen Zustand, vielleicht in einem anderen Körper, auch das haben wir natürlich in der Yoga-Philosophie, diese Sichtweise, aber eben das, das zu üben, zu sagen, Mensch, der Körper, ja, schön, dass er da ist, schön, dass er uns jetzt hilft, aber wir sind auch noch vollständige Wesen, wenn der nicht mehr da ist.
Mhm. Absolut. Was mir gerade noch gekommen ist, als du über diese, ja, über den Tag sich wechselnden Energieströme und das Nervensystem gesprochen hast, ist, ich habe ja eben was von dieser, ja, doch verblüffenden, wissenschaftlichen, fast anmutenden Genauigkeit geschrieben, mit der die Dinge da beschrieben wurden. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe vor 20 Jahren was darüber gelesen, dass das Nasenloch sich in der Dominanz über den Tag immer ändert.
Ja, ne? Ganz
also
genau.
Man startet mit einem und dann nach 2-3 Stunden geht das in das andere über und das so den ganzen Tag wieder wechseln. Da haben die Wissenschaftler da ganz lange immer abgewogen und gesagt, ja, nee,
ja,
komm,
ich weiß,
ist Quatsch.
Ich weiß.
Vor einigen Jahren hat man festgestellt, dass es tatsächlich so ist. Ne? Und
ich hab's gefeiert.
Auch physisch das Nasenloch so ein bisschen sich hebt und so.
Ja, also ganz genau.
Ganz subtil physisch was passiert.
Ich habe es so gefeiert, weil das so witzig ist, dass die Yogis eben wirklich seit Jahrtausenden das wissen, ja, und damit leben und damit umgehen und Prana Yama würde keinen Sinn machen. Es würde einfach völlige Nonsens sein, dass wir Nasenlöcher zuhalten und durch eins atmen oder das andere dann ausatmen. Ich meine, man muss sich nur vorstellen, dass manche das nachmachen ohne das Verständnis dafür. Die müssen sich doch denken, was soll das? Ja, warum tue ich das? Warum halte ich mir das zu? Warum halte ich den Atem an? Warum atme ich lang aus und halte ihn nochmal an? Das macht nur Sinn, wenn wir die körperlichen Prozesse im Hintergrund auch wirklich verstehen. Und ich feiere, dass die Wissenschaft mittlerweile auch dazu ihr Go gibt sozusagen und sagt, ja, stimmt, das ist richtig. Die haben sogar eine Zeitspanne inzwischen festgelegt und haben sich tatsächlich zwischen 60 und 90 Minuten so ein bisschen festgelegt, also oder 40 und 90 Minuten, wo der Körper das Nasenloch wechselt. Also wir müssen es uns so vorstellen, wir atmen immer nur noch eins und da, hey, das könnt ihr total gerne ausprobieren und zwar jetzt sofort, indem ihr euch ein Nasenloch zuhaltet mit dem Daumen, zum Beispiel das rechte Nasenloch und mal probiert, wie ist es, wenn man durch das linke Nasenloch atmet. Und dann wechsle ich das und probiere durch das andere. Und man wird feststellen im Alltag, dass eins sich so ein bisschen verstopft anfühlt. Ja, so, dass man das Gefühl hat, man muss die Luft so durchziehen. So, ja, geht nicht so gescheit. Und das ist quasi das Nasenloch, was gerade nicht aktiv ist. Ja, und das Nasenloch, wo sich so ganz frei atmen lässt, das ist das, was im Moment das aktive Nasenloch ist. Und das kann ich überprüfen. Also, ich meine, ich kann das jederzeit jetzt sofort feststellen. Und wenn ich merke, ich bin jetzt auf dem rechten Nasenloch offen, also das rechte Nasenloch ist gerade jetzt aktive, dann werde ich vermutlich auch in mir eine gewisse Lebendigkeit, eine gewisse Kraft, eine gewisse Aktivität spüren, weil das ist das Pingala. Pingala, die Sonnenenergie. Ja, das Nasenloch, was einfach für diese Sonnenenergie steht, wenn ich da atme. Und das andere Nasenloch, Ida Nadi, also steuert Ida Nadi den Energiekanal von der Entspannungsseite an, von der Mondseite an. Und wenn ich also links merke, dass ich offen bin, bin ich vermutlich eher gerade ein bisschen relaxter, vielleicht auch ein bisschen müder. Andere Dinge stehen einfach im Vordergrund. Und jetzt kann ich, und das macht halt auch das Pranayama aus, jetzt kann ich durch Atemübungen, Techniken, kann ich jetzt das wechseln. Also ich kann den Körper zwingen, in Anführungsstrichlein, das andere Nasenloch zu wählen und mehr in die Aktivität zu gehen, wenn ich jetzt gerade müde bin und feststelle, es geht jetzt nicht, ich muss jetzt fit sein, ja, dann wechsle ich. Ich kann meinen Körper dazu bringen, zu sagen, okay, dann nehme ich jetzt das rechte Nasenloch, damit ich wieder aktiv werde. Und genau das machen die Atemtechniken im Yoga. Sie versuchen, etwas in den Vordergrund zu setzen, was vielleicht zu kurz gekommen ist in deinem Leben, aufgrund von Stress, aufgrund von, weiß ich nicht, Müdigkeit oder sonst irgendwas. Oder auch eben vielleicht Krankheiten, die jetzt gerade da sind. Und da sind wir natürlich jetzt sehr im therapeutischen Aspekt des Yoga, dass wir eben auch unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit definitiv beeinflussen können. Zum Beispiel eben durch die Atemübungen, durch das Wissen, dass es über die Nasenlöcher in unser Nervensystem geht.
Genau, also ist das Pranayama ja die Steuerung, die Ausdehnung von der Lebensenergie, von Prana. Ne? Da sind natürlich ganz viele Prozesse mit verknüpft, die mit dem Nervensystem, ne, das einfach steuern. So.
Ja,
und,
ja.
In einer bestimmten Weise atmen, dann können wir das Beruhigende, ne, das Runterkommen sehr schön betonen. Und in anderen Momenten, wie zum Beispiel morgens, wo ich eher so ein bisschen Energiekick brauche, da mache ich eben so eine schnelle Atmung, ne, bei der der Bauch so kurz eingezogen wird und die so eher hechelnd daherkommt, ne, eben durch die Nase schnell ausgestoßen.
Ja.
Und dann merkt man, okay, hier kommt jetzt Energie natürlich in das System rein. Ne?
Ganz
das
genau.
Kann man ja ganz toll steuern eben. Damit.
Ganz genau. Wir haben die Möglichkeit über die Nasenlöcher, aber wir haben auch über die Möglichkeit über die Art und Weise, wie wir atmen, auch das zu beeinflussen. Tiefes Ausatmen hatten wir schon. Lässt den Parasympathikus in den Vordergrund treten, entspannt also, ja, stufenweises, kräftigeres Einatmen aktiviert uns, ja, Atem halten nach dem Einatmen, das kennt jeder, ja, erleben wir eine Schocksituation, machen wir atmen ein und halten. Das ist in einem Schock ganz normal, weil der Körper einfach dadurch eine Energiepush kriegt. So nach dem Motto, was passiert? Muss ich was tun? Und dann
muss ich rennen. Ja.
Muss ich rennen? Und dann stellen wir fest, nein, muss ich nicht. Und was macht der Körper? Er atmet aus. Er atmet aus. Manchmal hält er sogar nach dem Ausatmen kurz inne. Ja, auch das ist eine ganz natürliche Reaktion. Und wir können sie aber durch das Wissen nutzen, ja, indem wir eben sagen, gut, ich atme am Morgen, du hast es den Morgen als Beispiel genannt, ja, ich atme am Morgen einfach intensiver ein, ja, versuche vielleicht den Atem sogar kurz zu halten, ja, und dann bin ich mehr in der Aktivität, bin ich mehr in der Kraft. Oder ich möchte mich eben ausgleichen und mache das über beide Nasenlöcher, über ein fließendes Ein- und Aus, sodass es ungefähr gleich lange Ein- und Ausatemzüge sind. Dann gleiche ich mich in etwa aus. Ja, oder ich entspanne mich durch das längere Ausatmen.
Also auch einen riesigen Strauß allein im
Pranayama. Ja, nur im Pranayama, ganz genau.
Genau. Das ist aber eine schöne Brücke. Also ich habe vor ein paar Jahren einen Prozess angefangen, der nennt sich Shambhavi Mahamudra. Und das ist, ich würde das dem Kundalini zuordnen, du kannst es aber gerne so ein bisschen einordnen. Und da geht es auch um eine ganz bestimmte Reihenfolge an Körperübungen, an Tönen, die wir produzieren und dann im Anschluss auch an Atemtechniken, auch welche, von denen ich noch nie gehört hatte. Ist auch alles so ein bisschen geheim. Aber dadurch, dass ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, es passiert was. Es kommt irgendwie eine Art von Energiestoß durch die Wirbelsäule hoch und der kommt hier irgendwie raus und danach ist man so ein Stück weit in so eine Ekstase drin. Kannst du das ein bisschen einordnen?
Ja, na klar. Also erstmal der Begriff Mahamudra. Maha bedeutet großartig, ja. Und Mudras sind Gesten oder Haltungen eben auch. Also Mudras müssen nicht immer Fingerhaltungen sein. Es kann genauso gut im Körper eine Geste sein. Und bei dir habe ich jetzt rausgehört, dass das ja was Körperliches auch ist, ja, wo man eben auch Körperübungen macht. Und die Reihenfolge dieser großartigen Körperhaltungen sozusagen, die bringt den Körper immer wieder in eine Energie. Also sie versucht zum Beispiel, die Energie ein bisschen hervorzukitzeln und dann hält sie sie wieder mit einer anderen neuen Geste. Ja, versucht sie zu stauen sozusagen, dass sie für den Körper zur Verfügung steht. Und dann gibt es vielleicht noch eine Geste, wo es dann ins Fließen kommt, wo es sich verteilt im ganzen Körper. Das heißt, es ist überhaupt gar kein Wunder, dass du so ein Gefühl von Lebendigkeit oder Aktivierung vielleicht spürst oder auch andere Prozesse. Und gerade wenn du sagst, es kommt aus der Kundalini-Schiene oder quasi das Kundalini-Yoga, dann müssen wir uns da das auch unbedingt anschauen, weil Kundalini-Yoga, ja, was ist das? Ja, die meisten kennen das, indem viel gesungen wird in irgendeiner Yogastunde und Abfolgen gemacht werden, die auch öfter mal über 7 Minuten lang irgendeine Haltung machen. Kundalini ist eigentlich die Schlangenenergie, also der Name Kundalini steht für die Schlange, die in unserem Becken zusammengerollt liegt, eine Form von Energie sozusagen, die durch die Wirbelsäule und durch die Energiekanäle, die an oder um die Wirbelsäule sind, können diese Schlangenenergie nach oben aufsteigen und verbindet dann quasi die Gegenteilsprinzipien von dem männlichen und dem weiblichen wieder miteinander. Also wir finden in dieser Kundalini-Idee tatsächlich auch wieder das vollständige Yoga. Nämlich dieses Gegenteilsprinzip. Wir haben diese Energie, die kraftvolle, und wir haben die entspannte, ruhigere Energie. Wir können es Sonne und Mond oder wir können es männlich und weiblich nennen. Und die wollen wir zusammenbringen. Und diese Kundalini versucht quasi, das zusammenzubringen, ja, sodass wir uns dann ganzheitlich fühlen. Und es ist eine fließende Energie, das heißt, natürlich fließt sie durch die Energiezentren, Wirbel oder Stauungen, die man im Körper ja nicht sehen kann, aber die man sehr wohl verorten oder wahrnehmen kann. Und wenn wir von deinen Mahamudras sprechen, die du machst, dann werden die auch wiederum diese Energiezentren immer wieder mal stimulieren, ja, die vorwärts beugen, die auf den Bauch ausgerichtet sind zum Beispiel. Also das kann jeder für sich spüren. Ich setze mich hin, ich lege meinen Bauch nach vorne auf die Oberschenkel, ich mache das ein paar ruhige Atemzüge und ich werde weicher werden. Das ist ganz selbstverständlich, dass das im Körper passiert, ja, dass ich auch dann im Geist ein bisschen geduldiger werde, ein bisschen liebevoller mir und anderen gegenüber. Wenn ich das andersrum mache und mein Herz öffne, das heißt, ich nehme die Arme zurück, ich hebe meinen Brustkorb nach vorne, ich verändere vielleicht auch die Atmung, sodass sie mehr in den Brustraum geht, dann werde ich meine Herzenergie irgendwie mehr steigern. Die Herzenergie ist freier, luftiger. Ich meine, nicht umsonst, stell dir mal das Gefühl vor, ja, ich fliege, du sitzt auf dem Motorrad oder stehst irgendwo in der Brise. Was machst du? Du öffnest die Arme und öffnest dein Herz. Es ist so selbstverständlich. Wir tun das alle automatisch. Und da öffnen wir unser Herz, unsere Herzenergie. Und mit dem Mahamudras schaffst du es sozusagen, alle Zentren zu stimulieren und versuchst dann eben diese Energie in Verbindung zu bringen, ja?
Ja, oder durch Töne, ne?
Das ja, natürlich, auch natürlich, auch die Töne tun das wieder. Ganz genau.
Man kann ja mal darauf achten, wo man das spürt,
ja,
im Körper.
Ja, ganz genau, jawohl, das A ist im Herzbereich, das U geht weiter tiefer, das M geht wieder in den Kopfbereich, also auch das Om, was eigentlich ein A-U-M ist und kein O-M, also auch das Om finden wir als Resonanz in unserem gesamten Körper, in unseren Hohlräumen, in unseren Energiezentren. Es ist immer nur die Blickrichtung, die das Ganze verändert. Schaue ich mir das aus der Energielinie an, sage ich so, schaue ich es mir körperlich an, schaue ich so. Also, aber ja, die Töne, Yoga hat das alles mit dabei. Das ist das Verwirrende. Es ist so wahnsinnig vielseitig. Aber wir können auch nur das Umtönen und haben eine vollständige Yoga-Praxis. Also so verrückt das ist, aber genau das ist es. Es ist die Haltung im Hintergrund und das ist das Ganzheitliche, ja. Und dadurch hast du natürlich mit den Tönen das. Aber wenn wir alles kombinieren, ist es natürlich noch schneller und noch wirkungsvoller.
Und das, also ich frage mich immer selbst so ein bisschen, was ist das Ziel, wenn man diese Kundalini-Praxis über Jahre praktiziert und die dann auch zur Vollendung so ein Stück weit bringt, ist es das Ziel, diesen Energiefluss von unten von der Wirbelsäule dann so in Harmonie, in Gänze hinzubekommen, dass man auch mehr Energie im Leben hat? Oder vielleicht kannst du mir dazu ein bisschen was sagen?
Ja, mehr Energie im Leben und aber auch diese Verbindung zu wahrzunehmen, dass wir einfach mehr sind als nur das Körperliche und dass wir eben mit einem sehr feinstofflichen Außenrum genauso in Verbindung stehen. Und das Öffnen der Zentren ist ja eigentlich nichts anderes, das Öffnen von Energielinien ist nichts anderes, als das, dass wir auch das eben im Außen genauso wahrnehmen. Ja, und natürlich hilft uns Kundalini im jetzigen Leben, im physischen Körper, den wir jetzt haben, gesünder zu leben. Aber es hilft uns eben auch, vielleicht den Geist, die Seele, was auch immer wir da so verorten wollen, noch ein bisschen zu öffnen, weiterzubringen, zu entwickeln, wollen wir es mal einfach sagen. Weil das Weiterbringen hat immer so ein, man muss irgendwo ankommen, darum geht's nicht. Aber etwas zu entwickeln, etwas hervorzubringen, etwas in seiner Ganzheit zu sehen. Ich glaube, das ist so die Kernidee des Kundalini und auch aller anderen Yoga-Stilrichtungen. Also Kundalini hat einen Weg gewählt, der sich vielleicht ein bisschen von einem anderen Hatha-Yoga-Richtungen ein bisschen unterscheidet. Aber im Kern ist es, würde ich sagen, ein sehr, sehr ähnliches Prinzip, sofern man Yoga ganzheitlich anguckt und es nicht nur auf dem Asana-Part belässt. Ja, sofern man sich alles anschaut, würde ich sagen, Yoga ist Yoga. Ja.
Ja, und was mir gerade so kommt, ist, es gibt ja für jeden eigentlich das passende Yoga, weil Yoga eben so vielfältig ist. Und ich höre gerade von Sadhguru das Buch, was er über den Tod, das ist so ein irgendwie 8-9 Stunden Epos und auch ganz viel detailliertes Wissen, kann ich vorher auch überhaupt nicht. Aber er sagt zum Beispiel, dass es gar nicht so schwierig ist, dass Leute eben Erleuchtung erlangen, aber ganz wenige das nur halten können, weil ihr Körper gar nicht so weit ist. Das Körpersystem ist nicht dafür ausgelegt, diesen Zustand halten zu können.
Es ist ein energetisch unglaublich kräftiger, wahnsinniger Zustand, ja. Und gleichzeitig auch extrem ruhig. Da sind wir wieder in diesem Gegenteilsprinzip, ja, was sich so durchzieht. Das könnte ich mir vorstellen, dass man das auch wirklich gerne so sagen kann, dass wir den Zustand vielleicht nicht unbedingt halten können. Aber auch da, wir erleben in kurzen Augenblicken immer wieder Erleuchtung, jeder von uns, ja. Und ich glaube, es ist wundervoll für uns zu erkennen, wir sind so viel mehr. Wir sind so viel mehr und so viel umfassender und so viel verbundener, als wir uns das manchmal im Alltag vorstellen. Und wenn ich das auch nur in Augenblicken erlebe, habe ich es in mir, ich trage es in mir. Da sind wir auch wieder bei diesem Samenkern, ja. Wenn ich diesen Samenkern in mir habe, habe ich alles angelegt in diesem Samenkern. Muss ich dann die ganze Zeit im Alltag eventuell so rumlaufen? Nein, muss ich nicht unbedingt, ja. Da darf ganz subtile, klare andere Prioritäten im Vordergrund stehen, aber ich habe diesen Samenkern in mir, ich habe die Erkenntnis in mir, ich habe das Sehen da in mir. Und das ist, glaube ich, was uns unfassbar hilft, das Leben ein bisschen anders anzuschauen, sich nicht zu verstricken ins Gefühlchaos, sich nicht durch Trigger ständig umherschleudern zu lassen im Leben. Genau. Wir brauchen immer wieder dieses Gefühl der Verbundenheit und dieses Gefühl dafür, dass es nicht nur um unsere subtilsten Themen geht, sondern eben auch um feinstoffliche.
Das Spannende ist ja auch, dass Yoga jemandem helfen kann, der einfach ein Familienleben führt, der einen Job hat und der einfach da auf diesem Weg so ein bisschen Unterstützung, mehr Stabilität braucht. Aber auch jemanden, der jetzt sagt, ich gehe jetzt 3 Jahre in ein Kloster und ziehe mich zurück und möchte dann so weit wie möglich auf dem spirituellen Weg kommen. Das sind ja ganz andere Mechanismen, die da angesprochen werden und ganz andere Tools auch, die man einsetzen kann. Aber alles ist letztendlich Yoga.
Ja, ganz genau. Und ich finde, das hat Shivananda schön gesagt. Also Shivananda, den Lehrer kennt man, glaube ich, auch. Ist auch einer der sehr großen Lehrer, ungefähr zeitgleich mit Krishnamacharya, der das Ashtanga-Yoga in den Vordergrund gestellt hat oder der diesen Aspekt sozusagen noch beleuchtet hat. Da hat Shivananda einen anderen Aspekt beleuchtet und hat gesagt, wir Menschen haben unterschiedliche Herangehensweisen. Einige sind sehr im Handeln, sehr im Tun und machen das sozusagen über die Handlungen, dass sie da den Weg ins Yoga finden. Andere sind sehr denkend, lesen Bücher ständig, informieren sich die ganze Zeit, ja, und beschäftigen sich mit alten Texten und mit der Philosophie. Und auch das ist ein Weg, ja, die Menschen machen vielleicht nicht so viel übers Handeln, ja, sondern die durchdenken das Ganze. Und dann haben wir natürlich auch noch den Weg der Hingabe, wirklich so das Göttliche die ganze Zeit zu sehen und da zu beten oder wie auch immer sich diesem Göttlichen so hinzugeben. Auch das ist eine, da wären wir beim Kloster übrigens, weil das ist dann der Aspekt, ja, der das dann aufgreift, wo man sagt, nein, ich finde das toll, ich möchte den ganzen Tag meditieren, ich möchte den ganzen Tag in Verbindung sein mit dem Göttlichen, wie auch immer wir das nennen wollen. Und das sind mal die drei Wege und dann haben wir noch einen Raja, ja, den Weg des Raja-Yoga und Raja bedeutet königlicher Pfad, was nicht heißt, dass er der Beste ist. Ja? Das müssen wir unterscheiden. Also das heißt nicht, dass er der Beste ist, sondern es ist nur auch wieder eine Herangehensweise. Und innerhalb dieses Raja-Yogas finden wir dann die Idee, okay, mach's doch über körperliche Haltungen, mach's doch über Atemübungen, mach's doch über irgendwelche Techniken der Meditation und so weiter. Das heißt, innerhalb des Raja-Yogas finden wir das Hatha-Yoga. Und innerhalb des Raja finden wir auch Ashtanga-Prinzipien. Aber die finden wir auch wiederum überall. Jetzt haben wir also diese Wege, diese verschiedenen, die einfach dem Mensch entsprechen, ja. Und jeder kann auswählen, welchen Weg er geht, ja, weil er einfach unterschiedlich ist. Und genauso haben wir eben diese unterschiedlichen Stilrichtungen. Einer, der sehr lebhaft und sehr luftig ist, vielleicht auch einen Job hat, in dem er viel denken muss, der wird eher Yin-Yoga machen. Jemand, der vielleicht einen Job hat, wo er wirklich viel sitzt und sich so geerdet irgendwie mit strukturellen Dingen beschäftigt, sodass der Geist keine große Ablenkung in seinem Alltag erfährt. Der wird vielleicht eine Stilrichtung wählen, wo der Geist, hey, in so einen Fluss, in so eine Aktivität kommt und wird vielleicht einen Flow machen, ja, weil er einfach sagt so, hey, das ist total gut für mich, das tut mir super gut, hier den Körper in so eine Bewegung zu bekommen, den Geist fließen und den Atem fließen zu lassen. Aber es gibt so viele Stilrichtungen. Also wir finden für jedes Element, ja, Iyengar zum Beispiel. Iyengar, auch einer der wirklich fantastischen Yogis, übrigens ein Schüler von dem Krishnamacharya, von dem ich schon erzählt habe. Und Iyengar hat einfach für sich herausgefunden, dass es total gut ist, die Haltungen ganz präzise zu machen, ja. Dass man den therapeutischen Aspekt des Pranayamas und der Körperhaltung und der Meditation, dass man den wirklich so in den Vordergrund setzt, indem man sagt, ja, wenn die Haltung so gemacht wird, diese Vorwärtsbeuge wirklich ganz spüre, indem ich mir ein Kissen drunter tue, indem ich mir ein Band vielleicht noch umschnüre oder so, dann kann ich auch wiederum den Effekt im Körper-Geist-System merken. Nur eine andere Herangehensweise. Es bleibt Yoga, es bleibt die gesamte Philosophie im Hintergrund. Es sind einfach nur verschiedene Sichtweisen, weil jeder Mensch auch Mensch ist und jeder Mensch halt einen anderen Zugang hat. Und jeder Lehrer für sich empfunden hat, das ist ein super Zugang, den will ich jetzt weitergeben, den will ich jetzt beibringen. Es ist auch nur ein Zugang, ja. Ich meine, ich mache das genauso. Ich habe meine Aspekte aus dem Yoga rausgeholt, die ich in den Vordergrund setze und mein Buch wird sich auch darauf beziehen, wie ich das anschaue. Aber es bleibt alles Yoga und jeder Lehrer hat recht und jedes System und jede Stunde und jede Stilrichtung ist wertvoll. Und finde einfach deine Stunde, schau dich um, was gefällt dir und sei nicht dogmatisch, bleib nicht nur bei dem einen. Manchmal verändert sich unser Leben außenrum, ja, plötzlich sind wir in einer ganz anderen Lebenssituation. Wir waren früher jung, jetzt werden wir alt und da brauchen wir vielleicht ein neues Yoga. Wir müssen vielleicht einfach nur eine neue Stilrichtung finden, aber es bietet alles, es bietet alles im Hintergrund.
Ja, offen sein, auch für Impulse, die kommen und dann mal vielleicht mal ausprobieren und einfach schauen, passt es zu mir, möchte ich das öfter machen oder eben nicht. Ne? Das kann man ja auch dann sehr spielerisch dann feststellen. Und die letzte Yoga-Kategorie, die ich gerne mit dir besprechen würde, die kam nicht über das Yoga, sondern auch über das Biohacking. Und ich folge ja Andrew Huberman, der so als Professor oder einer der führenden Biohacking-Experten ist in Amerika. Und der kam plötzlich mit was, Das hat der NSDR, also Non-Sleep Deep Rest, genannt. Der hat aber auch gesagt, eigentlich gibt es das schon sehr lange und das nennt sich Yoga Nidra. Mhm. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was das ist. Da bin ich auch ein begeisterter Praktizierender.
Das Wort bedeutet Schlaf, Nidra. Und es gibt sowohl Körperhaltung, also es gibt eine Körperhaltung Yoga Nidra, in der der Körper wie so eine kleine Minischale um sich rum liegt, ja, und wir sagen, hier erreichen wir diesen Schlafzustand. Ich hole ein bisschen aus, wir finden auch im Om diese Idee auch vom Yoga Nidra. Wenn wir uns das Om anschauen, was ja wie so eine 3 ausschaut, mit dem Kringel, der rausgeht, dann haben wir in dieser 3 zum Beispiel so einen Wachzustand oben, dann einen Schlafzustand unten. Und in der Mitte raus, dieser Bogen, der rausgeht, der ist eine Form von Nicht-Schlaf, Nicht-Wachzustand. Wir können sowas so Transzendales nennen, ja. Und der schaut hinter, und dann finden wir im Om rechts oben, finden wir so einen Bogen und einen Punkt. Und der Punkt ist eigentlich so der Kern des Seins, das, was eigentlich so alles ausmacht. Und mit diesem Aus uns raus in diesem transzendalen Zustand können wir quasi das erkennen. Wir erkennen, was das Leben wirklich ist. Und dieser Bogen, das ist so ein Schleier, der sich davor legt, der den Mensch davon abhält, es immer wieder wirklich zu sehen. Ja, da sind wir verstrickt in unserem Leben, in unseren Gefühlen, in unseren Gedankenketten und erkennen nicht wirklich, um was es geht. Und jetzt sind wir eben bei Yoga Nidra, dieser Zustand, in dem wir vielleicht erkennen können, um was es wirklich geht und welche Verbindung wir wirklich haben und welche großartigen, lichtvollen Wesen wir wirklich sind. Und das Nidra, dieser Schlaf, ist also etwas, wo der Körper auch komplett zur Ruhe kommt. Wir können es so ein bisschen mit so einer tiefen Entspannung vergleichen, ja, wo wir wirklich nicht mehr denken, nicht mehr handeln, gar nichts mehr machen, wirklich total entspannt sind. Aber eben, es ist kein Schlaf in dem Sinne, dass wir jetzt wegdösen und in einen Traumzustand kommen und der Körper einfach in einem ganz anderen, sondern wir sind in so einem Zwischending, in so einer tiefen Entspannung. Mein Geist ist klar, frei von allem und kann sich vielleicht irgendwo hin bewegen, sag ich mal. Ja, und dann das wahre Selbst wirklich erkennen. Also das ist wundervoll und wir finden es eigentlich auch ein bisschen im Shavasana immer wieder und da sind die Übergänge dann ziemlich fließend, ja, wo man dann sagt, wo hört das eine auf, wo fängt das andere an. Aber Yoga Nidra als dieser Zustand der körperlichen totalen Entspannung und aber nicht dem Schlafzustand, wie wir es nachts im Bett kennen.
Mhm. Ja, ich kenne es tatsächlich so als so eine 20-30-minütiges Protokoll, was man sich anhört, wo man dann eben den Geist auch ein Stück weit beschäftigt, den Körper aber so komplett entspannen lässt. Ne? Und man geht dann so die einzelnen Körperstellen durch und stellt die sich eben kurz vor.
Ja, wie so ein Bodyscan.
Mhm. Genau, mit einem Bodyscan. Man kann auch die Atmung verwenden. Man zählt die Atemzüge. Man hält den Geist gerade so beschäftigt, dass er sich auch total
entspannt. Dass er nicht schläft.
Aber nicht, dass man nicht einschläft.
Genau.
Und wer mal Yoga Nidra gemacht hat so, der wird feststellen, dass man danach wieder, wenn man in die Aktivität geht, so einen richtigen Energieschub nochmal kriegt. Ne? Also man erholt sich in dieser Zeit wirklich sehr, sehr stark, auch körperlich. Ne?
Ja, deswegen ja total, absolut.
Schöne
absolut.
Praxis für die Pause, ne? Wer das einrichten kann, einfach mal ausprobieren.
Ja, Yoga Nidra ist super. Und der Bodyscan ist sowieso etwas, ein hervorragendes Tool. Also das zu etablieren, immer wieder mal, wenn ich merke, oh, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen raus, ja, ich bin nervös oder ich habe irgendwie Stress im Körper. Und dann immer wieder zu gehen zu den Füßen, zu den Zehen. Oh, da gibt es übrigens von einem meiner Lehrer wirklich eine ziemlich gute Übung, die auch zu dem Bodyscan gut dazu passt. Und das sind 6 Punkte im Körper. Wenn ich versuche, diese Punkte zu entspannen, dann entspannt sich das gesamte System. Und du kannst es jetzt mal ausprobieren, Tobias, wenn ich dir sage, entspanne deine Handflächen und entspanne deine Fußsohlen. Mach das mal. Versuch, die Handflächen und die Fußsohlen zu entspannen. Genau, spür, wie das weicher wird in dir. Und dann entspanne deinen Gaumen und entspanne dein Becken. Versuch auch hier die Entspannung zu spüren. Der Gaumen und das Becken werden weicher und lassen los und entspanne rings um deine Augen herum alle Punkte, die du findest. Lass die Augen auch weicher und entspannter werden. Und in und um die Ohren finde auch da Entspannung. Entspanne in deinen Ohren und um deine Ohren herum. Und dann nimm einen tiefen Atemzug und ich sehe ein Lächeln auf deinen Lippen, wie schön. Genau, und man merkt, dass dein Körper sich wirklich, wirklich schnell ganz entspannen kann, obwohl du nur 6 Punkte eigentlich ansteuerst an deinem Körper. Ja, und aber auch wieder die 6 Punkte sind nicht wahllos, ja. Sie sind auch wieder mit unseren Energiezentren verbunden. Ja, also da könnte ich jetzt auch wieder noch eine Stunde drüber reden, aber alleine schon eben dieses Fußsohlen, Handflächen, Gaumen und Becken, Augen und Ohren. Und wenn man das, glaube ich, immer wieder mal macht, wenn man merkt, jetzt bin ich sehr gestresst, dann hilft uns das.
Ja, total effektiv. Also ich habe es wirklich nur jetzt diese Minute gemacht und wirklich gemerkt, wie das System so einmal so richtig runterfährt und man sich erdet wieder. Also wer gerade nicht Auto fährt oder irgendwas bedient, irgendwelche bedient, der kann gerne nochmal 2 Minuten zurückspulen und das Ganze ausprobieren. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Das kann ich noch nicht, das tun. Sehr cool. Und also wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, dass Yoga für jeden wirklich einen Weg bietet, eben dem Erspüren des Lebens, dem vollen Leben des Lebens nahe zu kommen, vielleicht auch ein Stück weit Richtung Erleuchtung zu gehen. Und das ist ja für gerade die auf dem spirituellen Weg unterwegs sind, vielleicht auch spannend, dass auch da Yoga natürlich viele Möglichkeiten und Tools hat, diesem Zustand der Erleuchtung, den wir so kurz angerissen hatten, ein Stück weit entgegenzugehen. Und da würde ich auch den Patanjali wieder so ein bisschen mit reinholen. Der hat ja auch sehr viele Protokolle eben dargelegt in den Yoga-Sutren. Und dann tauchen ja auch, als nicht unbedingt als Zeichen der Erleuchtung, aber so als Nebeneffekt, man kann dahingehen, diese yogischen, ja etwas wundersamen Kräfte eben auch auf. Wie denkst du darüber?
Das stimmt. Aber da sprichst du natürlich jetzt was an, was tatsächlich so, viele der alten Yogis, also unter anderem Krishnamacharya, hat gesagt, er nimmt Wissen mit in sein Grab, weil die Welt nicht bereit ist. Die Menschen, die jetzt kommen, sind nicht bereit, manche von diesen Fähigkeiten zu lernen, weil sie vielleicht damit falsch umgehen. Die Vibhutis, diese Fähigkeiten, die so ins Magische, möchte ich sagen, hineingehen. Aber eigentlich auch wiederum Prozesse, dass wenn wir uns das ja so anschauen, was Yoga ist und was unser Körper alles kann, und wir haben über das Feinstoffliche geredet, wir haben über die Energiezentren geredet, wir haben davon geredet, dass es da keine Grenze gibt nach außen. Und wenn wir uns das ein bisschen wahrnehmen, dann merken wir auch, okay, wenn es da keine Grenze gibt und wenn die Energie fließt, dann kann ja sowas wie Gedankenübertragungen natürlich auch funktionieren. Warum soll ich denn nicht die Gedanken von jemand anderem wahrnehmen, wenn ich ja verbunden bin mit dem anderen? Warum soll ich denn nicht Einfluss nehmen können auf natürliche Prozesse, die außen stattfinden? Die Pflanze als Beispiel. Wenn ich doch verbunden bin und wenn doch die Energien fließen, warum soll denn dann nicht es möglich sein, in Kontakt zu treten und Einfluss zu nehmen auf Pflanzen, Tiere, sonst irgendetwas. Aber da kommen wir natürlich in den Bereich, der eventuell sehr manipulativ ausgenutzt werden kann, was dann eventuell nicht so schöne Folgen hat. Und deswegen wurden da Aspekte so ein bisschen gedeckelt und ein bisschen nicht mehr so weitergegeben. Weil es hieß, dass die Menschen jetzt halt einfach nicht in der Lage sind, verantwortungsvoll mit all dem umzugehen. Ich weiß nicht persönlich, wie ich dazu stehe. Sehe ich das so, dass die Menschen wirklich nicht verantwortungsvoll damit umgehen, oder sehe ich das nicht? Für mich ist einfach klar, dass so viel mehr möglich ist, wenn man sich einmal aufmacht zu sagen, okay, es gibt Energie, die Energie hat keine Grenzen, sie fließt ineinander. Wir müssen uns nur die Quantenphysik anschauen, die da natürlich uns wieder wissenschaftlich, da haben wir wieder dieses Yes, Juhu, Gott sei Dank, die Wissenschaft geht auch in die Richtung. Ja, wir haben immer mehr Erkenntnisse darüber, dass die Dinge nicht nur das eine sind, ja, sondern eben auch alles sind. Ja, dieses Alles-Eins-Prinzip. Wir haben immer mehr die Erkenntnisse darüber, dass eben die Dinge ineinander fließen. Je besser unsere Mikroskope werden, stellen wir fest, dass es keine klaren Abgrenzungen gibt. Unsere Zellen wandern sozusagen. Da gibt es nicht eine, hier ist das zu Ende und da fängt das an. Es ist ineinander. Und wenn man sich für diesen Gedanken aufmacht, ich glaube, dann kann man verstehen, dass sehr viel Übersinnliches oder Magisches oder wie wir es betiteln wollen, eigentlich gar nicht magisch ist, sondern einfach in diesem Konzept mit dabei ist. Und das hat Patanjali beschrieben. Er hat konkrete Ideen auch gegeben. Er hat auch über sowas wie Levitation gesprochen. Ja, ja, jetzt ist natürlich die Frage, musst du 20 Zentimeter über dem Boden schweben oder schwebst du nur den Millimeter über dem Boden? Und ist das nicht auch schon das Gefühl von Levitation? Und das hat jeder von uns schon erlebt. Jeder hat ein Gefühl schon von dieser unfassbaren Leichtigkeit, wo man fast das Gefühl hat, hey, meine Füße berühren die jetzt echt noch den Boden? Stehe ich eigentlich noch oder bin ich so leicht und so frei? Und wir müssen nicht dieses Bild im Kopf haben von dem Yogi, der einen Meter über dem Boden schwebt, ja, aber einfach zu wahrzunehmen, so, hey, da ist noch so viel mehr möglich. Ja, und natürlich kann ich über Kilometer hinweg eine Verbindung mit jemandem aufnehmen und der ruft mich plötzlich an und ich sage, was für ein Zufall, dass du mich anrufst, ich habe gerade an dich gedacht. Zufall oder nicht Zufall, darüber können wir dann lange philosophieren.
Ja, 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 das ist, ist total spannend. Es sind ja auch diese ganzen Zustände sehr genau auch beschrieben eben.
Ja.
In den Yoga-Sutren, auch der Buddha hat darüber gesprochen und es ist immer so, ja, der Zustand ist toll, der ist total ekstatisch, aber nein, das ist nicht Erleuchtung. Und nein, die nächsten drei auch noch nicht, die sind auch wieder ein bisschen anders, aber es ist immer noch nicht die Erleuchtung. Aber deine persönliche Sichtweise, was ist dann die Erleuchtung? Was ist das, was ganz am Ende steht? Das Nirvana, das Moksha, die Auflösung?
Ach, die Auflösung, ja, was ist das? Glückseligkeit, Ananda, also Ananda Maya, das ist der innerste Kern von uns oder auch der äußerste, wie gesagt, innen, außen. Aber das ist so die Glückseligkeit, diese Hülle, diese Schicht, die wir in uns tragen, die nicht verstrickt ist mit dem, was unser Körper und unser Leben jetzt im Moment zu bieten hat, sondern die einfach dieses Meer ist. Und ich versuche gerne immer Worte zu wählen, die nicht in einen bestimmten Kontext reingehen. Deswegen spreche ich manchmal von so einem großen Wunder oder von einem Meer oder irgendwie so. Und meine eben damit etwas, was nicht mehr das physische Leben, was wir jetzt gerade haben. Und das ist für mich eigentlich Erleuchtung, das zu erkennen. Und wenn ich das mal erkannt habe, was wir sind und wie das Leben eigentlich ist, also das reine Selbst, das wahre Leben oder wie auch immer wir das betiteln, wieder wollen, wenn ich das erkannt habe, dann lebe ich in meinem Leben anders. Also dann lebe ich in meinem jetzigen physischen Leben anders. Manche Dinge verlieren nicht mehr die Wichtigkeit, ja. Es wird einiges fließender, ruhiger. Auch unsere Kraft ist anders. Also wir können eventuell richtig krasse Dinge leisten, ohne dass sie uns erschöpfen, weil warum Erschöpfung? Erschöpfung passiert aus einem Konstrukt raus, was der Mensch, der halt in diesem physischen Körper lebt, erlebt. Aber Erschöpfung gibt es nicht in diesem anderen Kontext. In diesem anderen Kontext ist alles da. Es ist ein Pool, ein fortwährendes Immersein von Kraft, genauso wie von nichts. Und das ist für mich so ein Erleuchtungsaspekt und ich bin wirklich ganz überzeugt davon, dass die meisten Menschen erleuchtete Zeiten, Augenblicke erlebt haben und eben, wie du schon ganz am Anfang gesagt hast, nicht dran festhalten können oder wollen oder es vielleicht einfach nicht möglich ist. Und ich glaube, dass wenn man das übt, immer wieder zu erkennen, was wir wirklich sind, dann werden die anderen Prozesse, die den Mensch ausmachen, die Gedankenketten, die Gefühle, körperliche Empfindungen, was auch immer, die werden einfach schwächer oder verlieren eben ihre Wichtigkeit. Nicht, dass sie nicht mehr da sind. Sie sollen auch da sein. Wir leben ja jetzt in diesem Körper. Also das ist ja nun mal jetzt unser Leben. Das wollen wir auch nicht negieren. Also wir wollen auch nicht sagen, hey, wir müssen rumlaufen als Wesen, die wir haben jetzt hier in diesem Leben diese Aufgabe. Aber zu wissen, dass da ein Meer ist und dass diese Energien einfach fließen und dass wir verbunden sind. Das alleine macht etwas mit uns. Und das ist für mich so der Wunsch oder das Ziel, dass das der Weg, dass alle das erkennen, weil das macht die Menschen friedlich. Das macht sie wohlwollender miteinander. Das lässt die Dramen des Lebens ein bisschen ausblenden. Und ich glaube, das wäre sehr, sehr gesund für unsere gesamte Menschheit, dass wir mit uns in Frieden sind und erkennen, dass wir miteinander in Verbindung stehen. Und ja, das würde ich mir für alle wünschen. Das ist eigentlich tatsächlich auch einer meiner Hauptantriebe, warum ich Yoga unterrichte.
Ja, total. Noch zwei Sachen, die mir jetzt gerade gekommen sind bei dem, was du gesagt hast, ist mit diesem Energieverlust, der entsteht ja immer durch Reibung eigentlich. Ja. Ne? Wenn wir es schaffen zu fließen und uns nicht zu reiben, sondern komplett einfach hingeben, dann ist ja auch keine Erschöpfung. Ne?
Das weiß ich. Aber Tobias, wir leben in dieser Welt, in der wir jetzt leben, und in der gibt es Physik. Und es gibt die Quantenphysik und es gibt Physik, und wir haben Reibungsstellen und wir haben Gedanken, wir haben Gefühle, wir haben Abschürfungen, die wirklich auf unserer Haut passieren. Das ist so. Ja, und das ist auch nicht schlecht. Wir haben jetzt diesen Körper so bekommen. Aber da ist in unserem seelischen, in unserem Glückseligkeitskörper ist noch etwas anderes. Da ist noch mehr. Und es ist total toll, diese Hülle mit allen Reibungen und mit allen Abschürfungen auch zu leben. Und da sind wir natürlich stark im Buddha-Weg sozusagen, das Leiden einfach da auch zu erkennen und zu sagen, es gehört auch irgendwie dazu, zu unserem menschlichen Dasein. Aber beides bitte zu erkennen. Es ist dieses menschliche Dasein und es ist ein so viel umfassenderes Noch-Sein.
Absolut. Und ein Gedanke, den ich so ganz hilfreich finde, ist auch, der Körper kann Wunden bekommen, der Geist kann Wunden bekommen, wir können Traumata erleben, aber das wahre Selbst, die Seele, die ist unverletzlich, unverwundbar.
Ja,
immerwährende Beobachter, der immer mit dabei ist. Und das ist so ein bisschen tröstlich, finde ich.
Ja, und spür sie immer wieder. Also versuch immer wieder wahrzunehmen, dass da noch ein Anteil von dir ist, der völlig unabhängig vom Leid ist, der völlig unabhängig davon ist, was du jetzt gerade erlebst. Da ist ein Anteil, der ist immer rein, glücklich, hell und lichtvoll. Ja, und manchmal ist er so überdeckelt natürlich von den Problemen, die man so hat, ja. Aber er ist immer in dir. Und ich meine, Erleuchtung, ja, wir müssen uns das Wort nur anschauen, zu erkennen, dass da etwas Lichtvolles einfach immer ist, was uns immer umhüllt, nicht nur umhüllt, sondern in uns ist. Ich glaube, das ist so der Kern dessen.
Das hast du wunderbar zusammengefasst, da möchte ich auch gar nichts mehr hinzufügen. Vielen, vielen Dank. Auch, dass du uns jetzt durch diesen riesigen Blumenstrauß des Yoga so schön geführt hast. Hast du noch was du loswerden möchtest? Ansonsten auch gerne, wo die Leute dich finden können, was du mit deinem Buch geplant hast.
Ich freue mich immer, wenn Menschen mich besuchen und quasi das yogische Leben einfach hier erleben. Ich habe ein kleines Retreat Center, in dem wir alles anbieten. Ja, also wirklich die ganze Philosophie und den ganzen Strauß der Humanologie, den man dann als Menschheitswesen so darbringt. Und das leben wir hier, und wenn uns da jemand besuchen will, das freut mich total. Wir bieten da eben ganz viele Auszeiten an, aber natürlich auch Yogastunden und natürlich Yogatherapie, Ausbildungen, Yogalehrerausbildung. Also ich freue mich einfach, wenn Menschen Lust haben, da hineinzuschnuppern und einzutauchen. Und mein Buch wird auch eintauchen wollen. Es gibt übrigens immer so kleine Tauchsymbole, sodass man wirklich in diese Lebensphilosophien eintauchen kann. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn es irgendwie Mitte nächsten Jahres oder so auf dem Markt ist, wenn ihr Lust habt, Yoga-Zirkus sich anzuschauen und in der Manege des Lebens ein bisschen mit Kunststücken zu arbeiten aus dem Yoga.
Ja, super. Sobald es einen Link gibt, werde ich den auch in den
Shownotes
verlinken. Ne? Und ansonsten immer mal wieder schauen, wie weit du bist. Und dann wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Restwoche.
Hat ja gerade das angefangen.
Ich dir auch. Und ich hoffe, wir sprechen uns demnächst nochmal wieder.
Ja,
vielen Dank.
Bis dann.
Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir, und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.